Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Seit gut 6 Wochen gilt in Deutschland die Kassenbonpflicht. Viele Einzelhändler ärgern sich darüber. In Bremen gibt es aber Ideen für eine technische Lösung. Mehr dazu gleich. Und unser NRW-Landeskorrespondent hat sich bei den dortigen Jusos umgehört und er schildert die Stimmung dort mit Blick auf die politische Krise rund um Thüringen und die Rolle der SPD jetzt in der Bundesregierung. Das neue Jahr dauert bereits 1,5 Monate ungefähr. Zum 1. Januar trat da eine Neuerung in Kraft, die finanzpolitisch größere Bedeutung hat, die aber auch umstritten ist. Es gilt jetzt eine allgemeine Kassenbonpflicht, auch mit Blick auf kleine Einzelhändler. Und die Maßnahme soll Steuerbetrug erschweren, heißt es. Gleichzeitig beklagen sich Geschäftsinhaber über Unmengen an Papiermüll, weil Kunden oft keine Kassenbons haben wollen. Abhilfe könnte es bald aus Bremen geben. Dort hat ein Programmierer eine App entwickelt, die die Bons ersetzen soll. Felicitas Böselager berichtet darüber.
Hi, moin.
Die Glasfront des Kiosks von Ahmed Gazouli an einer vielbefahrenen Kreuzung in Bremen ist ein Blickfang. Hunderte Kassenbons kleben hier an der Scheibe. In der Mitte steht auf einem Schild: Wir produzieren ungewollt Sondermüll. Es sind die Bons von nur einem Tag, erzählt Gazouli.
Also wir verbrauchen ungefähr eine Rolle. In einem Tag, die kostet ungefähr 2,50 Euro. Du kannst das mal 30 Tage oder 25 Tage im Monat. Also das ist, Umkosten brauchen wir nicht.
Ausnahmslos alle Kunden würden die Kassenzettel für Kaugummis, Zigaretten, Zeitungen etc. ablehnen, erzählt Gazouli weiter. Und manche von ihnen haben sich von seiner Aktion am Ladenfenster anstecken lassen.
Einer Kunde zum Beispiel hat mir gesagt, er sammelt den Kassenbon und dann schickt das zum Finanzamt zum Beispiel. Also das finde ich auch eine coole Idee.
Gazouli kann zwar nachvollziehen, dass die neue Regelung Steuerhinterziehung eindämmen soll, trotzdem wäre es ihm sehr recht, wenn das Gesetz zur Kassenbonpflicht wieder abgeschafft würde oder sich eine andere Lösung fände. Wie zum Beispiel die Idee von Amir Karimi, der nur wenige hundert Meter weiter in seinem Büro eine digitale Lösung für Kassenbons entwickelt hat. Admin heißt seine App, die das Ausdrucken der Zettel in Zukunft überflüssig machen soll. Auf die Idee, eine solche App zu entwickeln, sei er vor 3 Jahren gekommen. Damals stand er in einer langen Schlange in einem Laden und beobachtete, wie eine Kassiererin mühselig die Kassenbonrolle austauschte.
Da habe ich gedacht, in Zeiten von Digitalisierung, wir reden über viele Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben, wieso gibt es eben nicht eine digitale Kassenzettel? Zumindest für Menschen, die das Bedürfnis haben, dieses auch mitzunehmen.
Denn schließlich gäbe es viele Menschen, die im Nachhinein nochmal kontrollieren wollen, ob alles richtig abgerechnet wurde. Wenn die Vermarktung seiner App so läuft, wie Karimi es sich vorstellt, soll das System, das er mit seinem Team entwickelt hat, flächendeckend in Deutschland einsetzbar sein.
Also Sie laden die Admin-App runter, registrieren Sie sich. Nachdem Sie Ihren Account zugelegt haben, haben einen persönlichen QR-Code. Das ist ein QR-Code, ist Ihren persönlichen Fingerabdruck. Wenn Sie an die Kasse vorbeigehen, zeigen Sie diesen QR-Code an dem Kassierer. Die Kassierer scannt das von Ihrem Handy und dann wird diese Kassenzettel auf Ihre Cloud gespeichert. Und Sie können die immer auch abrufen.
Das ist zum Beispiel auch in Garantiefällen praktisch oder für die Steuererklärung, denn dann sind alle Kassenzettel an einem Ort gesammelt. Außerdem spart es Papier. Nicole Mertgen von der Verbraucherzentrale in Bremen hält eine digitale Lösung an sich für eine gute Idee. Man müsse aber wie bei allen Apps auf Folgendes achten.
Wer ist der Anbieter? Wie sieht der Datenschutzerklärung aus? Was für Daten gebe ich überhaupt preis? Und am Ende des Tages möchte ich das auch wirklich, weil natürlich jede App am Ende auch einen gewissen Datenleck mit sich führen kann.
Karimi versichert, dass seine Firma keine Daten verkaufen und auch keine Werbung schalten will. Die App soll für die Nutzer kostenfrei sein. Händler, die sein System anbieten, bezahlen pro gescannten Kassenbon 1 Cent. Dafür müssen sie in ihren bisherigen Kassensystemen eine Software installieren, brauchen keine speziellen Scanner anzuschaffen. Karimi ist nicht der einzige Entwickler, der an einer solchen App bastelt. Es gibt noch ein paar andere Anbieter, zum Beispiel in Regensburg, Hannover oder Düsseldorf. Bei manchen kann man die ausgedruckten Kassenbons zusätzlich einscannen oder seine Finanzen verwalten. Bisher ist aber keine der Apps so weit, dass man sie bei genug Händlern einsetzen kann. Letztlich wird sich wahrscheinlich die App durchsetzen, die in den meisten Geschäften funktioniert.
Hallo, moin.
Ja, eins Longline hätte ich gerne, wenn Sie die haben.
Ahmed Gazouli würde sich über eine digitale Lösung freuen und sie gerne in seinem Kiosk einsetzen. Aber bis es soweit ist, heißt es noch eine Weile.
Möchten Sie einen Kassenbon?
Nein, brauche ich nicht. Können Sie bitte wegschmeißen.
Ein Bericht aus Bremen war das von Felicitas Böselager. Seit Beginn der Turbulenzen in Thüringen steht besonders die CDU im Fokus. Dort herrscht nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Kramp-Karrenbauer ein Richtungsstreit. Das ist ja auch bei der SPD bestens bekannt. Doch die Sozialdemokraten scheinen derzeit fast die stabilere Partei zu sein. Ihren Erfolg verdankt die neue Doppelspitze Esken-Walter-Borjans vor allem den Jungsozialisten, den Jusos und besonders denen aus Nordrhein-Westfalen. Dort erwartet man, dass sich die SPD weiter konsequent von der Union abgrenzt. Moritz Küpper hat Stimmen gesammelt.
Mit kleinen Schritten läuft Norbert Walter-Borjans über den grauen Teppichboden im Plenarsaal des nordrhein-westfälischen Landtages, stellt sich ans Rednerpult und schaut sich um.
Ja, lieber Thomas, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen.
Er hält kurz inne.
Ist schon ein schönes Gefühl, wieder hier zu stehen.
Jahresauftaktkonferenz der SPD-Landtagsfraktion im Düsseldorfer Landtag. Gekommen ist auch die neue Doppelspitze der Partei, Saskia Esken und eben Novabo, wie Norbert Walter-Borjans in der SPD genannt wird.
Also deswegen danke ich nicht nur ganz herzlich dafür, dass ich heute hier sprechen darf, sondern dass mir auch noch mal die Möglichkeit gegeben wird, an einem sehr vertrauten Platz zu stehen und alte Erinnerungen vom Ort her, aber auch von den Menschen, denen ich hier begegne, her noch mal wach werden zu lassen.
Walter-Borjans war 7 Jahre lang Finanzminister in NRW, davor außerdem Regierungssprecher für den langjährigen Ministerpräsidenten Johannes Rau. An diesem Nachmittag blickt er in viele vertraute, aber durchaus junge Gesichter. Hier sitzen Leute, denen er es zu verdanken hat, dass er jetzt SPD-Chef ist. Veit Lemm zum Beispiel hat das Duo Esken-Walter-Borjans im parteiinternen Wahlkampf betreut, hat die Kampagne organisiert.
Extrem intensiv, weil man da ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen ist, so nach dem Motto, hey, hast du Lust da mitzumachen? Und dann habe ich das so ein bisschen organisiert.
Sagt der 36-Jährige, der als Markenzeichen stets einen runden schwarzen Hut trägt.
Und das war dann also auch irgendwann natürlich mit wenig Schlaf und viel Einsatz verbunden, aber es hat auch unheimlich Spaß gemacht, weil es einfach ein Haufen toller Leute war, eine tolle Truppe war, die einfach Bock hatte, was zu schaffen.
Er sei eine Art Wahlkampfmanager gewesen, sagt Lemm, mit der Aufgabe, das Duo Escabo, wie es in den sozialen Medien schnell hieß, nach vorne zu bringen.
Das heißt, geguckt, dass Leute an Bord sind, die sich um die Pressesachen kümmern können, die Interviews teilweise auch selber nochmal mit freigegeben und drüber gelesen, geguckt, was ist sozusagen die Erzählung, die wir dahinter haben, weil das war die Grundbedingung, dass wir gesagt haben, wir möchten was machen, wo das Thema Verteilungsgerechtigkeit eine große Rolle spielt.
Standhaft, sozialdemokratisch. Das war das Motto der Kampagne, der Slogan, mit dem Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans antraten. Was folgte, war eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die an David gegen Goliath denken lässt. Es wäre nicht möglich gewesen ohne das Team hinter Escabeau. Befreundete Sozialdemokraten, allesamt GroKo-Kritiker aus Bonn, Bielefeld und Gelsenkirchen. Neben Lemm war auch dessen Frau, die SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Ester aus Bielefeld dabei. Außerdem Lukas Günther, 27 Jahre alt, Pressesprecher der NRW-Jusos, Politikstudent und Mitglied im Stadtrat von Gelsenkirchen. Und Frederik Cordes, Ex-Chef der NRW-Jusos. Ein Budget von 5.000 Euro bekam jedes Bewerberduo vom Willy Brandt-Haus. Die Ablehnung des Parteiestablishments gab es gratis obendrauf. Doch die Graswurzelbewegung gewann Anhänger.
Diese Gruppe ist stetig gewachsen. Von einem engen Team mit vielleicht ein Dutzend Leuten bis, wenn man alle mit einberechnet, mehrere hundert Leute, die einfach so mal mehr, mal weniger mitgemacht haben.
Die Parallelen zu der Kampagne des britischen Labour-Chefs Jeremy Corbyn sind für manche unübersehbar. Auch er hatte eine Graswurzelbewegung an seiner Seite, Momentum. Sein Wahlkampfslogan hieß »For the many, not the few«, für die vielen, nicht die wenigen. So steht es auch an diesem Nachmittag im NRW-Landtag auf einem Banner hinter Walter Borjans. Auch wenn Lemm sagt,
also ehrlich gesagt, die Schablone darüber zu legen und zu sagen, hey, Jusos und NRW haben das jetzt so durchgesteuert, das wäre mir ein bisschen zu einfach. Wobei man auf jeden Fall sagen muss, dass bei uns mehr junge Menschen aus der Partei dabei waren und auch viele aus Nordrhein-Westfalen, das schon.
Lemm koordinierte die Kampagne, Cordes mobilisierte im Landesverband, Günther kümmerte sich um Social Media und Pressekontakte. Zudem gab es weitere Hilfe aus der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, Reden, Positionspapiere, Wahlprüfsteine. Doch für den Sieg war letztendlich wohl die Wechselstimmung in der SPD der Hauptgrund. Auch wenn das Team von Esken und Walter Borjans den eigenen Erfolg vor allem mit Feuereifer, harter Arbeit und engem Zusammenhalt erklärt, letztendlich war es eben auch die Geschichte des Underdogs gegen das Establishment.
Ja, das war jedenfalls die Vermutung und absehbar, dass es dazu werden könnte. Und das war ja auch jetzt nicht ganz zu unserem Nachteil.
Doch jetzt, 69 Tage nach der Wahl, stehen Walter Borjans und Esken auch in der Kritik. Statt Schluss zu machen mit der ungeliebten GroKo, regiert die SPD immer noch weiter im Bund. Und auch ansonsten scheint die Wechselstimmung in den Augen mancher verpufft.
Früher gab es mal die eher eine Regel, dass alle, die Neuen im Amt sind, 100 Tage Zeit haben, um sich auch bewähren zu können. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans haben nicht mal 100 Sekunden zugesprochen bekommen.
Verteidigt der Ober-Juso Kevin Kühnert, ebenfalls einer der großen Unterstützer, kürzlich das immer noch neue Duo.
Das Trommelfeuer geht seit Anfang Dezember los. Wenn man bedenkt, dass es gerade mal gut 2 Monate sind und dazwischen auch noch eine Weihnachtspause lag, dann weiß ich nicht, was manche erwartet haben an Weltwundern, die in dieser Zeit passieren sollen.
In NRW jedenfalls gibt es noch Unterstützung. Beispielsweise bei Thomas Kutschaty, dem SPD-Fraktionschef und Gastgeber an diesem Nachmittag.
Sie machen das sehr gut. Wir haben auf dem Parteitag auch gute Beschlüsse gefasst. Die tragen das jetzt auch in die Republik, werben für die Sozialdemokratie.
Kutschatys rechte Hand in Düsseldorf half ebenfalls während des damaligen Wahlkampfs mit, schrieb Reden, lieferte Positionspapiere und war die ersten Tage in der Berliner Amtszeit im Willy-Brandt-Haus mit dabei. Unterstützung, Verbindungen, die immer noch halten. Und auch Ex-Mitarbeiter Veit Lemm bleibt hinsichtlich der Zukunft des SPD-Duos optimistisch.
Also ich habe großes Zutrauen in die SPD insgesamt und ich habe auch großes Zutrauen in die Bundesspitze. Und damit meine ich jetzt nicht nur die beiden Vorsitzenden, sondern die Bundesspitze insgesamt, weil ich schon die Hoffnung habe, dass alle erkannt haben, wie ernst die Lage ist und dass es auch in diesem Land viel zu tun gibt, was sich jetzt verändern muss, weil die Kampagne gezeigt hat, dass es ehrlich gesagt neue Antworten braucht. Und die sind momentan in dem jetzigen Koalitionsvertrag mit der Union nicht ausreichend beantwortet. Deswegen ist das die große Chance, jetzt auch nochmal für die nächsten Jahre die Politik in diesem Land neu zu gestalten. Und ich glaube, das ist möglich.
Ein Bericht unseres NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Und aus aktuellem Anlass wollen wir jetzt nach Thüringen schalten. Vielleicht haben Sie es in den Nachrichten um 14 Uhr gehört. Denn der CDU-Landesvorsitzende in Thüringen, Mike Moring, hat jetzt als Konsequenz aus der Krise bei der Regierungsbildung in Thüringen nun auch seinen Rückzug als Landesparteichef angekündigt in absehbarer Zeit. Das hat er heute auf Twitter mitgeteilt, vor wenigen Minuten. Und wir sind jetzt telefonisch verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Herr Bernhard, womit begründet Möhring diesen Schritt jetzt? Herr Bernhard? Leider können wir ihn derzeit nicht hören. Wir spielen ein paar Takte Musik und versuchen ihn nochmal neu anzuwählen. Und jetzt versuchen wir es noch einmal. Henry Bernhard für uns ist jetzt, müsste jetzt am Telefon sein, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Herr Bernhard, Mike Möhring tritt nun also auch als CDU-Landeschef in Thüringen zurück. Wie begründet er das?
Er hat gesagt, die Partei müsste befriedet werden und nach dem Rückzug der Bundesparteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer sei es auch nötig, dass im Land etwas passiert in Thüringen und er möchte so wörtlich der Zukunft nicht im Wege stehen. Das war absehbar, vorhersehbar und auch folgerichtig.
Mhm. Auch zu diesem Zeitpunkt, dass das jetzt kommt?
Mike Möhring hatte vor, das Ganze noch bis Mai hinzuhalten. Bis da, dann sollten neue Fraktionsvorsitz gewählt werden. Um Parteivorsitz ging es noch gar nicht wieder. Es war unvorstellbar, dass sich das Ganze bis Mai halten würde, weil die Geschichte in Thüringen ja eher gerade nicht in Monaten, in Wochen, sondern eigentlich in Tagen abläuft. Und Mike Möhring hat enormen Druck bekommen von der Basis, von den Kreisverbänden. Aus der Jungen Union kamen Aufrufe, dass er zurücktreten soll oder zumindest nicht mehr antreten soll. Und diesem Druck hat er sich nun gebeugt.
Also wie zu erwarten aus Ihrer Sicht, dass er sich diesen Druck jetzt beugen muss?
Definitiv, er hatte keine andere Chance. Er ist in der Fraktion sehr, sehr heftig angegriffen worden. Er sollte ohnehin schon gezwungen werden, am kommenden Mittwoch in der Fraktion die Vertrauensfrage zu stellen. Es ist auch nicht absehbar, dass er die gewonnen hätte, sozusagen diese Vertrauensfrage. Also Mike Möhring ist raus aus der Thüringer CDU, kann man sagen. Er hat zu lange, zu viele Dinge offen gelassen, hat nicht klargestellt, gesagt, wofür er steht, wofür die CDU steht. Man hat es nicht mehr erkennen können, wofür die Thüringer CDU steht. Er hat nach links geblinkt, er hat die Flanke zur AfD offen gelassen und hat dann auch noch mit seiner Fraktion am vergangenen Mittwoch mit der AfD zusammen dann den FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich gewählt. Das war auf Dauer nicht haltbar, zumal bei den bundespolitischen Auswirkungen, die das Ganze nun gehabt hat.
Hat er gehofft, sich realistischerweise noch so lange im Amt halten zu können? Wieso ist er nicht sofort zurückgetreten nach den Ereignissen der vergangenen Tage?
Er hat es gehofft. Mike Möhring hat einen enormen Machtinstinkt, einen enormen Drang zur persönlichen eigenen Macht. Und er hat versucht, alle möglichen Wege noch auszuloten, die vielleicht noch gingen. Und ich glaube, er hat die Situation, die letzte Woche passiert ist, nach Mittwoch, die entstanden ist, nicht richtig verstanden, so wie auch viele andere in der Thüringer CDU, gerade in der Landtagsfraktion, nicht verstanden haben, was sie ausgelöst haben mit dem Abstimmungsergebnis am Mittwoch mit Thomas Kemmerich.
Was bedeutet das denn jetzt also für die CDU in Thüringen?
Die Thüringer CDU muss sich vollkommen neu aufstellen. Jetzt werden alte Grabenkämpfe, die sind schon wieder aufgebrochen in der letzten Woche, die es schon seit Jahren gibt. Es gibt da verfeindete Lager, kann man fast sagen. Die sind jetzt wieder aufgebrochen und jetzt muss man sehen, wer sich da an der Spitze durchsetzen wird, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei. Mhm. Aber die Partei hat es dringend nötig, eine Neuaufstellung, damit die Leute auch wieder wissen, wofür diese CDU steht. Es ist ja immerhin eine Partei, die 24 Jahre in Thüringen regiert hat, teilweise allein regiert hat, die mal 54% hatte. Und jetzt sind sie in Umfragen auf 14% runter. Also diese CDU hat eine Erneuerung sehr, sehr dringend nötig.
Und ist es in irgendeiner Form schon absehbar, was das jetzt auch für die Regierungsbildung oder Neuwahlen oder wie auch immer in Thüringen bedeutet?
Das ist nicht sicher, welche Auswirkungen das hat. Es wird ja am Montag erste Gespräche geben zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU. Da war Mike Möhring ohnehin schon nicht mehr mit vorgesehen als Gesprächspartner. Das sind vier andere, die von der CDU-Fraktion da nominiert wurden. Also in der Fraktion war man sozusagen schon vorher davon ausgegangen, dass Mike Möhring in diesen Dingen mehr oder weniger nichts mehr mitentscheiden wird.
Vielen Dank. Live für uns erste Reaktionen und Informationen von Henry Bernhard. Der CDU-Landeschef, der bisherige Mike Möhring, zieht sich jetzt also nun doch vorzeitig von all seinen Ämtern im Landesverband Thüringen zurück. Besten Dank dafür. Und über dieses Thema werden wir Sie natürlich weiter informieren, gleich in unseren Nachrichten und dann später sicherlich spätestens ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Weiter geht es hier gleich mit Campus und Karriere und bei Deutschland heute verabschiedet sich fürs Erste am Mikrofon Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.